7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die 47. Kalenderwoche steht vor der Tür und wir schauen unter anderem auf die Zahlen von RTL zum dritten Quartal sowie auf die Space Tech Expo Europe. In der anstehenden Woche findet jedoch auch ein Großereignis statt, das zumindest am hiesigen Finanzplatz viele Blicke auf sich zieht, die Euro Finance Week. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Chefreporter Detlef Fechtner und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Doch zunächst werfen wir einen Blick zurück auf die vergangenen Tage. Da gab es gute Nachrichten für den Finanzplatz. Ein Börsenkandidat hat sich für Frankfurt entschieden. Aber es wird noch eine Weile dauern. Das wird uns jetzt gleich meine Kollegin Sabine Reifenberger erklären. Sabine, hallo.
Hallo Franz.
Worum geht es bei diesem Börsenkandidaten?
Also es geht dabei um eine Tochter von BASF, und zwar die Agricultural Solutions. Die hat sich, was jetzt auch einigermaßen naheliegend war, für Frankfurt als Börsenstandort entschieden. Das hat die BASF jetzt vor wenigen Tagen offiziell gemacht. Der Gesamtwert der Konzernsparte wird auf 20 Milliarden Euro geschätzt, also nicht klein. BASF will weiter Mehrheitsaktionär bleiben und die Börsenreife, die soll bis 2027 erreicht sein. Also wie du sagst, es ist ein Kandidat, aber es wird noch ein bisschen dauern.
Ja, aber was muss denn bis dahin noch passieren?
Also die Agricultural Solutions, die wird jetzt im Moment in eigene rechtliche Einheiten ausgegliedert. Außerdem bekommt sie dann ein branchenspezifisches ERP-System. Also das sind diese Software-Systeme, mit denen verschiedene Geschäftsprozesse im Unternehmen gesteuert werden. Und der IPO muss natürlich auch vorbereitet werden. Und diese Vorbereitungen liegen dann federführend bei der Deutschen Bank und bei Goldman Sachs.
Okay, ja, aber das dauert ja noch ein wenig. Dann lass uns doch von der BASF-Einzelbetrachtung nochmal kurz zur Branchenperspektive insgesamt kommen. BASF ist ja einer der größten deutschen Chemiekonzerne und der Branchenverband VCI, der hat ja in dieser Woche sehr deutliche Worte gefunden zur Lage der Branche.
Ja, und die waren gar nicht mal so positiv. Der Hauptgeschäftsführer des VCI, Wolfgang Große-Entrup, der hat von schrillenden Alarmglocken und von Alarmstufe Rot gesprochen. Denn im dritten Quartal, für das der Verband jetzt gerade Zahlen vorgelegt hatte, da hat sich die wirtschaftliche Lage der Unternehmen in der Chemiebranche deutlich weiter verschlechtert. Die Produktion, Preise und auch Umsätze sind erneut, muss man sagen, rückläufig. Und was besonders bitter ist aus Sicht der Branche, auch das Pharmageschäft, das in den vergangenen Monaten immer noch so ein bisschen für Licht am Horizont gesorgt hat, das läuft auch nicht mehr rund. Da bremsen der Preisdruck und der Kostendruck im Inland und auch die höheren Zölle und Zolldrohungen im doch recht wichtigen US-Markt das Pharmageschäft.
Das hört sich insgesamt sehr unerfreulich an. Besteht denn Hoffnung mit Blick auf das Gesamtjahr?
Es klang eher nicht so. Das Zitat von Herrn Große-Entrup lautet, die Industrie taumelt Richtung Jahresende. Also so richtig dynamisch klingt es nicht. Für das Gesamtjahr erwartet der VCI bestenfalls eine Stagnation in der Produktion von Chemie und Pharma. Die Chemieproduktion wird dabei voraussichtlich um etwa 2% sinken. Und wenn es gut läuft, kann die Pharmaindustrie das zumindest teilweise kompensieren. Insgesamt wird der Umsatz der Branche aber wohl vermutlich etwa 1% zurückgehen auf 221 Milliarden Euro.
Naja, taumeln ist natürlich erstmal ein gewichtiges Wort, aber man ist es ja irgendwie auch gewohnt, dass von einem Branchenverband eher zurückhaltende Töne kommen. Es geht ja schließlich auch darum, die Interessen der Mitglieder im politischen Umfeld zu vertreten und im besten Fall bessere Rahmenbedingungen und Unterstützung herauszuhandeln. Gibt es denn auch externe Stimmen, neutralere Stimmen zur Einordnung?
Die gibt es auch. Man muss aber sagen, die sind jetzt auch nicht deutlich positiver. Im Gegenteil, auch die Analysten sind eher moll gestimmt. Mit Goldman Sachs und Jefferies haben zwei Investmentbanken Einschätzungen veröffentlicht, die beide, muss man sagen, wenig Hoffnung auf eine schnelle Erholung machen. Bei Goldman Sachs zum Beispiel, da sieht man strukturelle Bedenken in Bezug auf die Chemiebranche. Und ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich, heißt es da.
Okay, also erstmal danke Sabine, wir sprechen nachher nochmal weiter. Nun aber wenden wir uns einem Ereignis zu, das in der kommenden Woche hier in Frankfurt stattfindet, und zwar die jährlich organisierte Euro Finance Week. Und dazu habe ich unseren Chefreporter Detlef Fechtner hier zu Gast. Hallo Detlef.
Hallo Franz.
Detlef, Eurofinance Week, wie schon gesagt, das ist, glaube ich, sogar die 28. Über die Jahre gab es da ja immer wieder verschiedene Themen. Worum geht es denn diesmal?
Ja, es geht um das Thema, das, glaube ich, auch im Mittelpunkt aller öffentlichen Diskussionen steht, wenn Banker zusammenkommen zu Konferenzen, nämlich das Thema Resilienz. Wie widerstandsfähig ist die europäische Finanzindustrie? Wie widerstandsfähig ist die deutsche Finanzindustrie? Das Motto der Eröffnungskonferenz heißt in diesem Jahr zwischen Risiko und Resilienz. Weichenstellungen für Europas Finanzindustrie. Also es geht um Wettbewerbsfähigkeit, aber weit darüber hinaus auch um die Frage von Souveränität und Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von all dem, was Bankindustrie braucht, also künstliche Intelligenz oder auch das Angebot von Cloud-Speichern. Deswegen ist auch Digitalisierung natürlich ein ganz großes Thema dieser diesjährigen Eurofinance Week.
Okay, und typischerweise werden ja die Themen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Das geht ja über mehrere Tage. Wie ist das denn strukturiert?
Ja, die Eurofinance Week heißt so, weil sie über 5 Tage jeden Tag etwas Spezielles in den Vordergrund rückt. Also wir beginnen mit der Eröffnungskonferenz und dem China Day am Montag, der Dienstag ist. Und das ist den Veranstaltern hoch anzurechnen, dass sie dieses Thema eben nicht auf die Seite schieben. Green Finance, das Green Finance Forum gewidmet. Der Mittwoch ist dann der Finance Tech Day, der Donnerstag der Investorentag, also die HQ Trust Investorenkonferenz. Und freitags ist traditionell sozusagen das Hochfest des Bankings, der European Banking Congress, mit sehr prominenter Besetzung.
Ja, du sagst es schon, prominente Besetzung, das gab es in den vergangenen Jahren ja immer. Hochkarätige Gäste, wer spricht denn dieses Jahr?
Also fangen wir mal ganz hinten an. Beim European Banking Congress haben wir auch dieses Jahr Christine Lagarde dabei. Sie ist ja fast ein Dauergast. Joachim Nagel ist da, Nadja Calvino, also die EIB-Chefin, die Chefin der Europäischen Investmentbank. Montags geht es schon los. Der Bundeskanzler kommt nach Frankfurt. Friedrich Merz wird hier bei der Eurofinance Week sprechen. Luis de Guindos ist dabei, also der Vizepräsident der EZB, der Stellvertreter von Frau Lagarde. Wir haben auf dem China Day Frau Mauderer von der Bundesbank. Wir haben im Green Finance Forum Frau Hilkema, das ist die Chefin der EIOPA, der Europäischen Versicherungsaufsicht. Und wir haben zum Beispiel Jörg Kukies, den ehemaligen Finanzminister, und Anja Mikus, die Chefin des deutschen Staatsfonds Kenfo, dann bei der Investorenkonferenz.
Okay, das klingt wirklich sehr, sehr hochkarätig besetzt, aber das zieht sich ja noch weiter durch.
Ja, und das ist auch das für mich immer Spannende an dieser Konferenz. Es ist nicht nur so, dass man einen großen Keynote-Speaker, einen großen Namen dann hat und das war's, sondern das Spannende ist eigentlich, dass alle Panels, dort, wo diskutiert wird, alle Arbeitsgruppen dann auch sehr hochrangig besetzt sind. Also ich gebe mal als Beispiel, montags, dann sitzen dort die Spitzenvertreter, die Vorstandsvorsitzenden von DKB, von BNP Paribas Deutschland, von der Helaba, von der Commerzbank, von der DZ Bank, von der HSBC Deutschland, von der ING Deutschland in einer quasi Elefantenrunde und diskutieren. Und das ist eben spannend, weil da kommen dann auch einfach wirklich Kontroversen auch mal auf und da wird auch sichtbar, wie die verschiedenen Ansichten sind. Ich finde es klasse, dass wir diesmal auch eine Runde haben, sozusagen der Tech-Anbieter von Nvidia über Amazon Web Services und Siemens bis hin zu Mercedes. Das sind auch ganz spannende Einsichten, die da zu erwarten sind. Und beim Banking Congress sind Leute wie Jean Lemierre, also der Chairman von BNP Paribas, aber auch Bettina Orlopp von der Commerzbank oder Christian Sewing von der Deutschen Bank. Also da sind wirklich die, die in Deutschland, in Europa sehr viele Entscheidungen treffen für die Finanzindustrie, sind hier versammelt in dieser Eurofinance Week.
Okay, ein Programm, das so vielschichtig ist wie die europäische Bankenlandschaft. Wo findet das denn statt?
Das Ganze findet statt im Herzen Frankfurts. Das ist gegenüber von der Commerzbank am Kaiserplatz, im Steigenberger Hotel, im Steigenberger Icon. Die Frankfurter kennen das besser unter dem Begriff Frankfurter Hof. Und der Banking Congress natürlich, traditionell sozusagen ausgegliedert, der findet freitags dann in der Alten Oper statt.
Okay, also ein gewichtiges Ereignis, das nächste Woche stattfindet. Alle weiteren Informationen dazu, für alle, die sich dafür interessieren, finden sich in den Shownotes. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank, Detlef, dass du uns so die Highlights der Veranstaltung in der kommenden Woche dargelegt hast.
Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dann auf der Eurofinance Week wiedersehe.
Und dann gibt es ja in der kommenden Woche auch noch einige andere wichtige Termine. Mit 2 davon hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Sabine, die Privatsender in Deutschland warten auf den Aufschwung, aber vermutlich warten sie vergeblich. ProSiebenSat.1 hat ja gerade erst das schwächelnde Werbegeschäft zu spüren bekommen und das mit Folgen für das Gesamtjahr.
Genau, ProSiebenSat.1 hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt, erneut. Schon Mitte September hatte es da die erste Reduzierung gegeben und das operative Ergebnis wird jetzt noch bei 420 bis 450 Millionen Euro erwartet. Das obere Ende der Spanne hat der Konzern also etwas einkassiert. Im September war man dann noch von bis zu 470 Millionen Euro ausgegangen. Und beim Umsatz, da erwartet ProSieben für das Gesamtjahr weiter 3,65 bis 3,8 Milliarden Euro.
Ja, wenn man so auf die Zahlen guckt, da sind ja im dritten Quartal die Erlöse bei ProSiebenSat.1 um 7% zurückgegangen auf 820 Millionen Euro. Nächsten Dienstag, und das ist der Grund, warum wir darüber jetzt sprechen, will ja der Wettbewerber RTL mit Zahlen kommen. Werden die denn besser ausfallen?
Es ist eher nicht zu erwarten, ehrlich gesagt. Also das Problem, du sagtest es ja auch schon, das Geschäft mit Fernsehwerbung dümpelt ein bisschen vor sich hin. Es gibt zwar Wachstum bei den Werbeerlösen mit digitalen Angeboten. Das ist zum Beispiel die Streaming-Plattform RTL Plus bei RTL oder bei ProSiebenSat.1 das Portal Join. Allerdings ist das vom Volumen her noch deutlich kleiner und reicht nicht aus, um den Rückgang bei der klassischen TV-Werbung voll zu kompensieren. Und ProSiebenSat.1 hat eben diesen schwachen TV-Werbemarkt jetzt auch als Hauptgrund für die Herausforderungen im dritten Quartal genannt.
Besteht in Hoffnung für das vierte Quartal, also dass da nochmal Schwung kommt. Ich meine, spezielle Weihnachtswerbespots haben doch bei vielen Unternehmen Tradition.
Ja, da hast du recht. Die sind ja auch oft besonders kreativ und liebevoll. Der Zeitraum hat tatsächlich für die TV-Sender eine sehr große Bedeutung. ProSiebenSat.1 hat in der Vergangenheit auch schon mal in einem Schlussquartal mehr als 40% des operativen Gewinns eines ganzen Jahres eingefahren. Aber es zeichnet sich schon ab, dass das in diesem Jahr mit so einem Jahresendspurt wohl nichts wird.
Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Woran liegt das?
Da schlägt immer noch die Konjunkturflaute durch. Der Branchenverband VNET, der rechnet zum Beispiel damit, dass das Werbevolumen im deutschen Fernsehen in diesem Jahr insgesamt um 7% sinkt. Das wären dann noch 3,3 Milliarden Euro.
Okay, das dürften die Privatsender wohl zu spüren bekommen.
Das tun sie. Das Management von ProSieben hat gerade gesagt, man rechne im vierten Quartal nicht mit einer Trendwende. Ganz im Gegenteil, die Werbeeinnahmen in der Unterhaltungssparte im deutschsprachigen Raum, die werden wohl im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken, hieß es. Und auf Jahressicht erwartet ProSiebenSat.1 ein Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich sogar.
Okay, und worauf stellt man sich bei RTL ein?
Da war man bis vor kurzem noch recht optimistisch. Der scheidende RTL-Vorstandschef Thomas Rabe hatte eigentlich gehofft, dass die Werbeeinnahmen in der Gruppe im zweiten Halbjahr um 2-3% steigen könnten. Das klingt jetzt vor diesem gesamthaften Hintergrund, muss man sagen, relativ ambitioniert. Im Ausland sieht es nämlich ähnlich trüber aus wie hier in Deutschland. Auch in Frankreich, wo RTL den Sender M6 betreibt, da läuft das Geschäft eher schwach. Da geht man davon aus, dass der Fernsehwerbemarkt im Schlussquartal schrumpfen wird. Und Beobachter sagen, es wäre jetzt auch keine allzu große Überraschung, wenn auch RTL sich spätestens am Dienstag von den bisherigen Jahreszielen verabschieden müsste.
Na gut, da darf man dann gespannt sein, zumal es ja neben den finanziellen Themen auch noch einige strategische Herausforderungen gibt. Bei ProSiebenSat.1 und auch bei RTL, da tut sich ja so einiges gerade.
Ja, das ist tatsächlich nochmal ein separates Gespräch, was wir da führen könnten. Bei ProSiebenSat.1 hat ja gerade der italienische Konzern Media for Europe eine Dreiviertelmehrheit übernommen und hat dann auch gleich mal den kompletten Vorstand ausgetauscht. Und auch bei RTL gibt es einen Wechsel. Clemens Schwebig soll neuer Chef der RTL Group werden im Mai. Dann übernimmt er von Thomas Rabe. Und Schwebig kommt vom US-Konzern Warner Brothers Discovery und wird dann eben auch mit seiner Berufung Mitglied im Bertelsmann-Vorstand. Und dann steht ja auch bei RTL noch ein großer Zukauf an. Die wollen den Bezahlsender Sky Deutschland übernehmen. Da wartet RTL allerdings nach wie vor auf die Genehmigung der Europäischen Wettbewerbskommission.
Bremen wird in der kommenden Woche zum Gravitationszentrum für die internationale Raumfahrtindustrie. Von Dienstag bis Donnerstag findet die größte Fachmesse für Weltraumtechnologien in Europa statt, die Space Tech Expo Europe. Wie groß ist die eigentlich, Sabine?
Ja, man hört da irgendwie nicht so viel von, aber die Messe findet tatsächlich schon zum 10. Mal statt und sie ist in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen. Am Anfang haben da gerade mal 100 Aussteller ihre Space-Innovation präsentiert und inzwischen sind es deutlich mehr, nämlich mehr als 950 Unternehmen und es werden mehr als 10.000 Besucher erwartet.
Okay, Raumfahrt boomt. Sind denn da auch Namen dabei, die man kennt?
Also aus Deutschland kommen zum Beispiel als Schwergewichte OHB oder auch Siemens, die dürften geläufig sein. Es sind aber auch einige junge Player mit dabei, also zum Beispiel zwei Raketen-Startups, Rocket Factory Augsburg und High Impulse oder auch zum Beispiel der Satellitenhersteller Reflex Aerospace. Der ist noch ziemlich jung, erst 2021 gegründet und hatte gerade 50 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt.
Ja, die Bundesregierung hat ja vor kurzem erst angekündigt, dass sie bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro in Weltraumprojekte und in Sicherheitsarchitektur im All investieren will. Mit dem Vorstoß ist sie aber nicht alleine, oder?
Das stimmt. Der Weltraum gewinnt an Bedeutung, zum einen aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch natürlich aus militärischer Perspektive. Die USA zum Beispiel investieren in Raumfahrtprogramme, auch private Unternehmen. Man denke an SpaceX von Elon Musk. Und mehrere Staaten arbeiten zum Beispiel gerade daran, die Kommunikationsfähigkeit im Weltraum zu sichern. Das passiert dann beispielsweise über eigene Satelliten. Man denkt über Transportmöglichkeiten nach. Und auch in der Industrie gibt es viele Unternehmen, die zum Beispiel Schwerelosigkeit für Forschungszwecke nutzen. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Und aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, nicht zuletzt sind auch auf dem Mond zum Beispiel reichlich Bodenschätze vorhanden. Und wie du dir vorstellen kannst, auch die wecken natürlich Interesse.
Star Wars. Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag startet die 19. Dubai Air Show, die bis Freitag läuft. Am Dienstag findet ein Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität in Berlin statt und es wird der Zinsentscheid der ungarischen Notenbank erwartet. Zur Wochenmitte veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 28. und 29. Oktober. Und in Frankfurt richtet der Fondsverband BVI in Kooperation mit der Bank of China den Sino-European Finance Summit aus. Am Donnerstag wird die 7. Fachtagung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt durchgeführt. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht November mit der Entwicklung der Steuereinnahmen im Oktober. In Frankfurt findet eine Sitzung des EZB-Generalrats statt. Und die People's Bank of China veröffentlicht ihren Zinsentscheid mit der Bekanntgabe der Referenzsätze für Unternehmenskredite. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 13. November, 17 Uhr. Und alle weiteren Informationen finden Sie in den Shownotes. Und nächste Woche steht ja, wie erwähnt, die Eurofinance Week an. Da können Sie zum Beispiel auch meine Kollegin Sabine Reifenberger sehen. Nicht wahr, Sabine?
Genau, am Dienstag werde ich da sein. Vielleicht sehen wir uns.
Ja, und ansonsten sind wir auf der Zielgeraden Richtung Weihnachten. Aber jetzt erstmal steht ein Wochenende an. Ich hoffe mit großer Erholung und alles Gute für Sie.
Wir hören uns am Freitag. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.